Hi und herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers und auch in Ostfriesland. Hi JD, hast du Zeit, hast du Lust heute zu podcasten?
Nee, ich habe keine Zeit, darum machst du es heute alleine. Danke Olli, dass du so kurz eingeführt hast. Natürlich habe ich Zeit und Lust und auch alles, was du gesagt hast, ja.
Ich wusste, dass du wieder so eine komplex verwirrende Antwort geben wirst auf mein liebgemeintes Angebot, eine gute Zeit mit dir zu verbringen.
Oh, komplex, ja, das ist ein gutes Stichwort, aber dazu kommen wir später, denn wir sind nicht alleine.
Ja, wir werden gleich Dennis begrüßen. Zuerst aber, Dennis, werden wir dir eine harte Bürde auflegen, denn wir haben sehr viel angenehmes Feedback bekommen über unsere Podcast-Gäste. Und das hat sich gehäuft. Es ist also ein Kompliment an euch alle, die den Weg hier in unser kleines bescheidenes Studio gefunden haben und mit uns hier über Spiele quatschen. Und Dennis, ganz in diesem Sinne heißen wir dich willkommen, du kleiner Würfel im Hintergrund, Dennis the Dice in the Background aus Mainz. Hallo und herzlich willkommen bei Alles außer Toplisten.
Dann erstmal ein freundliches Hallo und vielen Dank für überhaupt keinen Druck.
Ja, genau so war es gemeint.
Ja, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und das ist ja ein Kompliment, wenn man sich dann so einreihen darf.
Dennis, weißt du, was witzig wäre, wenn dein Nachname ja gut wäre, dann könnte man sagen, Dennis ja gut.
Ich glaube, den habe ich jetzt nicht verstanden.
Was, Dennis ja gut? Nein? Okay.
Vielleicht kann ich finde es witziger, dass Olli ihn nicht versteht.
Gut, super. Egal warum.
Ah ja, Dennis ist ja gut. Dennis dann machen wir das so.
Genau, danke.
Ah, Dennis ja gut. Gut. Ach, ansonsten hätte ich jetzt ja auch eine ganze Folge Zeit gehabt, um das zu verstehen. JD, wir müssen über eine Kleinigkeit sprechen, die sich in meinem Magen erst einmal als ein ganz großer Klumpen manifestiert hatte, sich dann aber doch in einen Moment des Wohlgefallens aufgelöst hat und ganz getreu dem Motto, in jeder Scheiße steckt auch Würze, uns neue Studiogäste beschert hat. Denn du hast ja auch die aktuellste Folge der
Spielträumers.
Und in dieser Folge waren die Brettsäckel, Piet und Louis, und die haben da so ein bisschen miteinander geklönt. Und dann kam plötzlich der Hinweis, dass es ja auch andere Podcasts gibt, die ihre Idee einer Playlist geklaut haben, einer Playlist zu Brettspielen.
Wer macht denn sowas?
Und ich war beim Joggen und auf einmal wurden mir die Beine bleischwer. Wir haben dann erst einmal ein ganz offizielles Entschuldigungsschreiben verfasst an die beiden und haben erstmal hin und her uns ein bisschen ausgetauscht. Es hat sich aber was herausgestellt, JD?
Dass wir gar nicht gemeint waren.
Ja, es waren nämlich die Spielträumers, die das geklaut haben.
So, Daniel und Ingo, ihr Schlingel.
Ihr Schlingel. Aber das ist Grund genug, dass wir eine kleine Änderung vorgenommen haben. Wir bleiben bei unserer Playlist, die alles außer Toplisten-Playlist. Wir benennen sie aber um. Und zwar wird aus der alles außer Toplisten-Playlist jetzt die alles außer Toplisten-Playlist powered by the Brettsäckel. Das schenken wir euch als Dankeschön dafür, dass wir gar nicht eure Idee geklaut hatten.
Genau. Und Ingo und Daniel, fühlt euch gegrüßt an dieser Stelle.
So, jetzt haben wir schon unseren Gästen Komplimente ausgerichtet. Wir haben außerdem klar gemacht, dass wir gar nicht geklaut haben, aber es trotzdem irgendwie als Schuld auf uns genommen haben. Bleibt einfach nur noch der Hinweis, dass, JD, wie breche ich dir das runter, dass du noch mit mir redest? Ich fange einfach mal ganz unverfänglich an. Ich war bei Fabian und Daphne in Better Late Than Never.
Ja, bis hierhin, alles okay.
Und die haben so einen Rückblick gemacht auf das Jahr 2024.
Oh, so ein Rückblick wie im letzten Jahr, meinst du?
Ja, so ein Rückblick, wo sie dann so auf 10 liebste Spiele geschaut haben. JD, ich musste eine Topliste machen.
Oliver Thorsten.
Ja, aber ich habe es einfach anders verpackt. Und wer das wirklich hören möchte, wie ich eine Top-10-Liste gecrashed habe mit einem hoffentlich dann doch kreativen Ansatz, der sollte unbedingt die aktuelle Folge von Better Late Than Never hören, dem Podcast von Jacques, Daphne und Fabian. Und da haben wir ja über 2 Stunden auf Spiele-Highlights und auch Spiele-Flops des Jahres 2024 und auch noch ein bisschen 2023 zurückgeschaut. So, jetzt bin ich leer. Also bin alles losgeworden, was ich jetzt sagen wollte.
Wunderbar. Sollen wir da einfach mal zu unserem Gast nochmal über?
Ach ja, den Gast habe ich schon ganz vergessen.
Ja, Dennis, ja gut. Der ist doch da. Und Dennis, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wo kommst du her? Was machst du sonst so? Und was führt dich hier in unsere Gefilde?
Also wo ich herkomme, ist ja schon genannt worden aus Mainz, dem schönen Mainz. Was führt mich hierher? Ich glaube, die Freude am Brettspielen. die wir alle miteinander teilen. Also grundsätzlich bin ich Erzieher in der Kita. Ansonsten spiele ich unheimlich gerne Rollenspiele, also Pen and Paper und eben auch Brettspiele. Und da hat sich der Fokus so in den letzten Jahren verschoben. Ich glaube, jeder, der in der Rollenspielszene ein bisschen unterwegs ist und weiß, wenn die Menschen älter werden und Familie dazukommt, dann wird das eine schwieriger. Aber so gepflegte Brettspiele gehen doch immer noch sehr gut. Ja, da habe ich meine Freude für entdeckt und bin gerade dabei, die über Instagram sehr mit anderen zu teilen. Und das ist sehr schön.
Nimmst du diese Leidenschaft auch an die Arbeit mit? Sprich, also sowohl Rollenspiel als auch Brettspiel?
Beides in dem Maße, wie es innerhalb der Einrichtung möglich ist. Also ich habe tatsächlich mit den Kindern mal einfach ganz, ganz runtergebrochen mal ein Rollenspiel gespielt. Mhm. Mit drei Würfeln und einer Map auf dem karierten Blatt. Und es war super. Also es war wirklich klasse, weil die auf ganz andere Ideen kommen und da viel freier sind als wir Erwachsene. Und es war für mich eine ganz tolle Erfahrung, weil ich oft Spielleiter bin. Die Ideen, die nutze ich heute noch.
Richtig cool. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also welches System hast du da gespielt?
Tatsächlich gar keins. Also ich habe einfach drei Würfel genommen, einen für den Kampfwert, einen für den Rüstungswert und einen für Aktion und dann 1-2 eingeteilt, 3-4 eingeteilt und 5-6 eingeteilt in klappt nicht so gut, klappt oder ist mit Schwierigkeiten verbunden. Mhm. Und dann haben wir einfach mal drauf losgespielt.
Richtig cool. Also ich kann an dieser Stelle Little Wizards empfehlen. Das habe ich mit den Kindern bei uns an der Arbeit gespielt. Das, was ich gut finde, das kommt komplett ohne Kampf und Gewalt aus. Mhm. Das finde ich immer sehr nett.
Ja.
Gerade bei Kindern. Aber zurück zum Thema Brettspiel. Also du sagst, du spielst gerne. Was spielst du denn so gerne?
Mein liebster Mechanismus ist Dice Placement. Ich würde sagen, dass ich mich so im Kenner-Kenner-Plus-Bereich am wohlsten fühle. Und Legespiele haben es mir sehr angetan. Ich bin jemand, der sich an Naturthemen noch nicht satt gesehen hat.
Das war eine kleine Spitze. Ich habe nämlich in dem Podcast von Daphne und Fabian darauf hingewiesen, dass 2024 das Jahr war, in dem ich dann wirklich gar keinen Bock mehr hatte auf Naturthemen. Und habe auch deswegen Biome, also ein ziemlich normales und gutes Tableau-Building-Game, das ich über Kickstarter bekommen habe, zu meinen Flops gemacht. Wahrscheinlich hast du die Folge schon gehört. Dennis.
Tatsächlich noch nicht.
Ah, okay, dann kennst du mich einfach ganz gut.
Ansonsten bin ich sehr frei in dem, was ich spiele. Hauptsache ich spiele. Also auch Kartenkinderspiele ist vollkommen egal. Ich glaube, man kann an allem Freude finden, wenn man das mit Herz macht.
Ja, das ist richtig. Und wollen wir dann direkt aus der Lameng kommen? Also auf die, wie sagt man denn, aus der Lameng? Wollen wir denn auf die Lameng kommen? Wie sagt man das?
Aus der Lameng. Also wir machen Dinge aus der Lameng. Hier unten im Südwesten.
Gut, weil das wäre eine perfekte Überleitung, oder?
Ja, dann lass mich nochmal gerade anfangen, denn ich habe gequizt in einem Dreamteam. Also so ist natürlich Zusammensetzung eines Quizteams, wenn ich das mit meiner Frau spielen darf, weil die überdurchschnittlich intelligent ist und sehr viele Dinge weiß. Und wenn sie nicht weiß, so lange so macht, als hätte sie recht und dann knicke ich dann halt ein. Nein, es ist auch der Name des neuen Quizspiels vom Noctis Verlag. Und das darf man sich durchaus vorstellen als ernstzunehmende Konkurrenz für das Kneipenquiz. Sie haben nämlich die sehr guten Sachen des Kneipenquizzes einfach übernommen, nämlich 5 Runden mit einer Fragenkarte, auf der wiederum 5 Fragen drauf sind, die wirklich ein tolles Niveau haben, breit gefächert und es ist von allem so ein bisschen was dabei. Aber diese lästige Flaschen-Hin- und Her-Werterei, bei der man nicht so genau weiß, was diese Marker jetzt bedeuten und wo man auch einfach sagt, macht euch gar keine Gedanken, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, wir regeln das für euch, wurde jetzt viel eleganter gelöst. Hast du eine richtige Antwort gegeben, gehst du auf einem Track, ein Feld vor. Hast du allerdings eine falsche Antwort gegeben, dann drehst du eine Fuchskarte um und der Fuchs geht dann zwischen 0 und 3 oder 0 bis 5 Felder, je nachdem wie der Schwierigkeitsgrad ist, nach vorne. Und nachdem 25 Fragen beantwortet sind, weiß man, ob dieser vermaledeite Fuchs gewonnen hat oder ob wir gewonnen haben. Wir haben das jetzt heute Nachmittag 2-mal gespielt, im mittleren Schwierigkeitsgrad, haben 2-mal gewonnen, hatten das Gefühl, dass wir die Fragen ganz gut beantworten können. So Bildungsbürger wie wir kommen damit klar. Hatten allerdings auch das Gefühl, dass wir bei einer Karte einen total Vollausfall hatten, was die Antworten anging, wo wir gar nichts wussten. Und unterm Strich hatten wir eine ganz gute Zeit, sodass ich mir vorstellen kann, wirklich Dream Team öfters zu spielen und euch auch gerne mal zu einer Partie einladen wollen würde. Denn das lässt sich natürlich auch wie Quizspiele durchaus mal über den Äther spielen. Oder wenn ihr euch noch an die Corona-Zeit erinnern könnt, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, Kneipenquiz online gespielt mit Freunden, weil man sich ja halt nicht treffen konnte. Also dafür eignet es sich, ist auf jeden Fall einen Blick wert und eine Empfehlung von mir.
Ich habe auch mit meiner Frau, und da kommen wir gleich vielleicht noch zu einem anderen Thema, Duell um Mittelerde gespielt. Eben Seven Wonders im Herr-der-Ringe-Universum. Wer Seven Wonders kennt, wird vieles wiedererkennen. Wer Seven Wonders nicht kennt, wir bauen in Duell um Mittelerde aus Karten eben ein Grid auf dem Tisch auf, in dem manche verdeckt sind und manche offen. Und die ersten beiden oder drei Karten sind offen und geben uns nach und nach den Weg frei nach oben. Es gibt verschiedene Farben, die jeweils Aufgaben haben. Gelbe Karten geben uns Gold, grüne Karten sind für die verschiedenen Völker etc. pp. Über das geschickte Nehmen der Karten und auch Sammeln von Symbolen auf grauen Karten haben wir hier aber nicht nur eine Siegbedingung, sondern drei innerhalb des Spiels. Denn es ist ja Herr der Ringe, also wir können mit Frodo und Sam den Ring zum Schicksalsberg bringen oder eingeholt werden von einem Nazgul. Wir können auf einer Karte, die mit dabei ist, wir können in allen Gebieten vertreten sein oder wir können uns die Gunst von fünf Völkern ja zu eigen machen. Und das spielt sich fluffig runter mit knackigen Entscheidungen, dadurch, dass es noch zusätzlich die Möglichkeit gibt, sich quasi ikonische Gebiete, also Helms Klamm, auch andere Gebäude mitzuholen, die einmal Effekte haben, kann man dann taktisch schon sehr viel rausholen. Und jetzt komme ich zu dem anderen Thema. Ich habe da das Gefühl des Ehefrauenparadoxons, wie ich es so gern nenne.
Oh, jetzt bin ich wirklich gespannt, weil ich habe auch mal gleich eine Beobachtung dazu. Aber erstmal du bitte, Dennis.
Ich kann gegen meine Frau dieses Spiel bis jetzt noch nicht gewinnen. Es gibt sehr wenige Spiele, die ich gegen meine Frau gewinnen kann, aber dieses gehört nicht dazu. Sie ist ein Fuchs da drin.
Ich habe ein ganz anderes Problem mit diesem Spiel. Meine Frau und ich haben mehr als 35 Partien Seven Wonders Duel gespielt. Das ist für uns ein Spiel, das auch gerne mal mit verreist. Und ich habe meiner Frau sehr, sehr, sehr begeistert von der Herr der Ringe-Variante erzählt. Die haben wir bisher genau einmal gespielt, denn Andrea hat keine Lust drauf. Sie sagt, das braucht sie alles nicht. Und gerade diese Mehrheitenwertung rund um Helms Klamm und die Burgen und die Völker und die Verfolgungsleiste, das lenkt sie alles zu sehr ab. Sie braucht die drei klaren Siegbedingungen, nämlich der grüne Sieg, der rote Sieg oder der Sieg über die Punkte. Deswegen ist das ein Spiel, das hier liegt und ich hat so ganz wellige Schachtel, weil da meine Tränen drauf sind, weil es keine Sau mit mir spielt. Ja. So ist das bei mir. JD, und bei dir?
Also meinst du jetzt allgemein Spiele gegen meine bessere Hälfte oder?
Es würde jetzt erstmal reichen, ob du denn schon die Herr-der-Ringe-Variante von Seven Wonders spielen
Nein,
konntest.
Leider noch nicht. Aber wir können eine Selbsthilfegruppe gründen. Hallo, mein Name ist JD und ich verliere auch oft gegen Anna. Das sage ich so, wie es ist. Aber es ist steht auf meiner, ich will es auch nochmal Spielliste. Weil Seven Wonders Duel ist ein auch mit den Erweiterungen, total tolles Spiel. Und da hält Dennis irgendwas in. Ja, warte, ich nehme es mal gerade.
Ja, genau. Ich reich's dir einfach durch die Webcam und dann kannst du es direkt mal ausprobieren und kannst mal gucken, ob deine Frau dich auch darin schlägt.
Ich glaube, den Frust kann ich nicht gerade aushalten. Das ist mir gerade etwas zu viel. Ja, aber ja, dieses Paradoxon oder wie du es auch genannt hast, ich kann es vollkommen nachvollziehen. Es ist auch in diesen heimischen vier Wänden leider.
Oder wir sagen einfach Happy Wife, Happy Life und leben einfach glücklich und zufrieden weiter.
Das hätte ich sagen können.
Wo wäre auch der Spaß darin, wenn wir immer gewinnen würden?
Genau, wir wissen ja, dass wir es können. Also, das ist ja auch nochmal einfach
ja.
Unendliche Güte und so. Das ist Hüstel, Hüstel. Ja, dann komme ich zu meinem Spiel, was ich gespielt habe. Wir hatten jetzt gerade was sehr Kluges, dann hatten wir was etwas Komplexeres und jetzt komme ich mit etwas sehr Stumpfen. Ja, jeder braucht ein Comic Relief im Podcast und das bin heute mal ich. Und ich habe Fertig gespielt. Ich habe Fertig ist ein recht stumpfes Spiel. Also von den Regeln her ist es und Zugänglichkeit super simpel. Im Prinzip hast du einen Stapel Karten, du ziehst eine Karte oder du spielst eine Karte. Es sei denn, die Karte, die du hast nämlich ganz viele Aktionskarten, sagt etwas anderes. So, dann häufst du dir die Karten an. Es gibt dann drei Karten mit jeweils Ich oder Habe oder Fertig. Und wenn du die drei ausliegen hast oder eine andere Siegbedingung eintritt, dann hast du gewonnen. Es spielt sich irgendwann wahrscheinlich kaputt, kann ich davon ausgehen, aber in meiner Gruppe, weil man die Jokes dann halt schon kennt, aber meine Gruppe ist so gestrickt wie ich, das heißt sehr einfach. Das heißt, wir haben da ganz lange sehr viel Spaß mit. Also bisher auf jeden Fall. Habt ihr, ich habe fertig schon gespielt, ihr Lieben?
Ja.
Ist das ein Begeisterungsjahr? Ich glaube, das merke ich. Ja, ja, zwischen den Zeilen lese ich das, ja.
Also es waren zwei Partien hintereinander. Die haben mir auch gut gefallen. Man muss sich ein bisschen an das Gefühl gewöhnen, dass man vom Spiel gespielt werden kann. Und dann ist es in Ordnung. Wenn man sich einfach darauf einlässt, dass totales Chaos am Tisch entsteht, ist es eine Mordsgaudi. In meiner Runde habe ich zweimal hintereinander jemanden zum Diktator gemacht. Also
der kleine Diktator.
Der kleine Diktator. Es ist, ja, das war nicht das Netteste.
Nee.
Und auch nicht das Schönste. Aber irgendwie musste ich was machen. Ja, aber es hat Spaß gemacht, definitiv. Also die Karten mit ihrem auch, da ist ja auf jeder Karte ein anderes Artwork drauf.
Genau.
Das macht halt auch schon den Reiz aus. Also tolles kleines Ding.
Cool finde ich übrigens beim Diktator noch, vielleicht auch aus aktuellem Anlass, aber auch grundsätzlich, weil ich so ticke, Diktator kann nicht gewinnen, weil Nazis können nie gewinnen.
So sollte es auch jetzt sein.
Ja, das wäre sehr schön. Genau, und ich war eher sehr irritiert, ganz kurz noch, dass da Ersatzkarten dabei waren. Oder da stand irgendwas mit 72 Karten. Und ich dachte mir, hä, warum sollte man 72 Karten? Und Spoiler, ich habe zwei Karten schon davon nutzen müssen.
Das erklärt vielleicht dieses Mysterium, warum ich ganz oft schon Bilder gesehen habe, wo eine Karte zerrissen ist. Denn wenn man eine Karte zerreißt, heißt das, man hat gewonnen, aber man schuldet dem Besitzer des Spiels einen Gefallen, oder?
Ja.
Ja, weird.
Du hast ja die Option, es auch nicht zu tun. Also der Besitzer des Spiels hat uns nämlich auch das später gezeigt, dass es dieses Kit gibt. Und war so, ich sag das immer erst hinterher. Ah.
Aber ich bin neugierig und ich würde es spielen. Ich habe tatsächlich allerdings niemanden in meiner unmittelbaren Spielumgebung, die dieses Spiel besitzen würden. Ja, vielleicht schaffe ich es auf den Brettspieltreff nach Merzig und vielleicht habe ich da die Möglichkeit, ich habe fertig mal kennenzulernen. Lass uns noch eine schnelle zweite Runde machen. Ich habe nämlich eins JD unserer Lieblingsspiele gespielt in einer neuen Variante, nämlich 6 nimmt in der Baron Ox Variante. Jetzt eine Frühjahrsneuheit von Amigo. Und jetzt stell dir vor, es gibt jetzt farbige Ochsenköpfe. Das heißt, die Ochsen, die abgebildet sind, haben jetzt noch eine von 6 Farben, nämlich weiß, rot, schwarz, blau, gelb, grün, ungefähr so. Und es gibt jetzt die zusätzliche Regel, dass du nicht nur die Karten nehmen musst, wenn es die 6. Karte in einer Reihe ist, sondern du musst auch die Karten nehmen, wenn es der 6. farbige Ochsenkopf innerhalb von einer Reihe ist. Das heißt, da kannst du schon mal ganz schön früh dran kommen, weil du nicht richtig mitgezählt hast. Wenn du so eine Karte ablegst, dann können bis zu 3 weiße oder 2 gelbe, ein schwarzer drauf sein. Ja, und das übersieht man mal ganz häufig, ganz schnell. Und dann hast du dann plötzlich dann doch die Karten eingesackt. Es ist also quasi noch so ein Twist. Ob es den jetzt wirklich brauchen würde, weiß ich nicht, weil 6 nimmt ja also immer noch so viel Spaß macht wie am Anfang. Aber es ist auch nochmal die Situation, besonders viel Spaß macht es zu viert oder mit eben noch mehr Personen. Aber ich wollte es dann doch kurz noch erwähnt haben, 6 nimmt Baron Ox, jetzt neu von Amigo, solltet ihr euch anschauen, wenn ihr an dem alten 6 nimmt Spaß habt. Dennis, hast du noch was Zweites Kleines?
Das Spiel an sich ist, ja, auch klein, schon etwas älter und kam letztlich vermehrt auf den Tisch, nämlich Spicy. Spicy, das schöne, shiny Spiel um 3 verschiedene Gewürze, die auf den Karten abgebildet sind. Ein kleines Bluffspiel, das schnell erklärt ist, schnell gespielt ist und viel Spaß an den Tisch bringt. Wir haben es nochmal dabei gehabt in einem Restaurant und haben es gerade so zwischendrin nochmal so eine Runde gespielt, bis das Essen fertig war. Also so 10, 15 Minuten ist es fertig. Im Grunde genommen geht's halt darum, wie gesagt, dass man die 3 verschiedenen Gewürze hat, Wasabi, Chili und Pfeffer und Zahlenkarten von 1 bis 10 und noch 2, 3 Jokerkarten für Gewürze und auch Zahlen und diese dann in aufsteigender Reihe legt. Aber wenn man halt die Karte nicht auf der Hand hat, die jetzt kommen sollte oder das Gewürz, dann darf man sehr schön bluffen. Manche können das besser, manche können das schlechter und manche sagen immer die Wahrheit und werden immer beschuldigt. Ja, So sammelt man Punkte, indem man sich die Karten nimmt oder anderen zuspielt, weil man falsch anzweifelt. Und ich finde es einen schönen kleinen Spaß.
Oh ja, also Spicy finde ich total super. Da habe ich auch schon einige schöne Stunden mit erlebt. Die Karten nutzen sich zwar irgendwann ab, aber das trügt den Spielspaß in keinster Weise. Also dieses wunderschöne Gold ist irgendwann nicht mehr Gold, sondern so matt, Silber, keine Ahnung. Auf jeden Fall abgegriffen. Aber so dürfen Karten ja auch gerne aussehen bei mir. Das ist ja auch ein Gebrauchsgegenstand.
Ist ja auch vom Spielgefühl hier so ein bisschen wie Maxchen mit Karten halt. So wenn ich mich richtig dran erinnere, ist Spicy ja auch ein Teil einer Reihe von Spielen, die im selben Format und kurz nacheinander auch erschienen sind. Und ich habe das so abgespeichert als das, was am meisten Spaß gemacht hat zu spielen.
Danach kam noch Coyote, das war auch okay, aber Spicy ist ja schon wesentlich spiciger. Als Dune-Fan finde ich Spicy auch besser. So, okay, ich muss das Niveau ein bisschen heben. Ich habe Krakel-Orakel gespielt. Olli, ich habe endlich mal
endlich!
Ja, und es ist super. Es ist simpel, es macht aber so viel Spaß. Es löst zwar Stille Post extrem nicht ab, aber es ist ein gutes Äquivalent, würde ich sagen. Also für alle, die es nicht kennen, Krakel-Orakel ist ein Zeichenspiel und es wirbt auch damit, dass für alle, die nicht zeichnen können. Also man kennt das ja, ne, was mit Zeichnen, ich kann nicht zeichnen. Ja, perfekt, dann spielen wir Krakel-Orakel, super. Jeder kriegt ein Board und da sind so Linien drauf, die mit so einen Prickelpunkten drauf, also gepunktete Linien. Und jedes Board ist auch anders, habe ich kontrolliert. Und dann kriegt jeder von uns eine Karte mit einem Begriff. Entweder schwarze Schrift auf weiß ist leicht und weiße Schrift auf schwarz ist schwer. Und dann hat man 2 Minuten Zeit, das zu zeichnen. Kommt übrigens ohne Sanduhr aus, man muss sich die selber stellen. Finde ich auch mal ganz nett. Und dann kommt nochmal die gleiche Anzahl der Karten hinzu. Und dann müssen alle raten, was drauf kann, also was nicht ist. So, wenn man das dann im Prinzip geschafft hat, dann kriegt man das kooperativ, das muss man dazu sagen. Das habe ich jetzt nicht so laut gesagt, weil ich würde ja niemals kooperative Spiele spielen. Aber mein Bruder, der das gespielt hat, der hatte viel Spaß damit und ja, wie gesagt, es hat einen festen Platz in der Gruppe gefunden, weil es einfach witzig ist.
Krakel-Orakel ist einfach amok lustig. Und der Reiz besteht darin, dass du dir wirklich denkst, meine Fresse, das wird doch niemand erkennen, was ich da hingekrakelt habe. Aber durch das Eliminieren der Begriffskarten wird deine Zeichnung immer klarer und deutlicher, weil es eben halt kein Toaster sein kann oder eben kein Tischtennisspiel. Und dann kommen sie dann doch plötzlich darauf, dass das hier eine Säule ist, obwohl das eher aussieht wie ein Bandwurm. Und darin liegt dieser Reiz. Und ich kann wirklich behaupten, ich habe mit allen Menschen Krakel-Orakel gespielt, die hinterher freudig vom Tisch gegangen sind, haben gesagt, das war eine wertvolle Zeit. Also ich habe noch keinen Muffel gefunden. Dennis, hoffentlich hast du auch solche Erfahrungen bei Krakel-Orakel gemacht.
Ich habe Krakel-Orakel noch nicht gespielt.
Oh, das wird aber höchste Zeit für eine gute Stimmung in so einer Runde und eine ausgelassene Wohlfühlatmosphäre ist Krakel-Orakel immer ein ganz, ganz guter Tipp.
Das ist auch definitiv was auf meiner Liste steht, weil ich dann endlich mal Chancen gegen Menschen habe, die besser zeichnen können als ich.
Ja, das war aus der Lameng und jetzt wird es dann doch höchste Zeit, dass wir so langsam zum Thema kommen. Ich glaube, JD und ich haben am Anfang schon versucht, über unsere unflätigen Wortspiele so einen kleinen Hinweis zu geben. Dennis, was bringst du als Thema mit?
Das Thema heute ist: Erst wenn es raucht, wird's gut. Eure liebsten komplexen Spiele. Mit Soundeffekte.
Das ist natürlich ein Hammerthema, auf das ich mich sehr gefreut habe. Und ich glaube, ich habe heute 2 Überraschungsspiele für euch dabei, mit denen ich punkten werde, wenn es in Richtung Jacques Wiesel geht. Aber natürlich müssen wir herausfinden, wer beginnt. Und auch heute machen wir das wieder über Schätze it if you can. Dennis, ihr kennt wahrscheinlich dieses Spiel, es geht da um 9 Dinge, die man ranken soll und heute geht es um Tiefen. Und sei doch mal so nett und sag eine Zahl zwischen 1 und 9, damit wir gleich wissen, was wir ranken sollen.
7.
7, das ist der Pazifische Ozean. JD, gemessen in Metern, was glaubst du, wie tief ist der Pazifische Ozean?
Warte, im Pazifik ist der Marianengraben, ne? Und der ist irgendwie was um die 11 Kilometer tief.
Oh, wie cleverle.
Mit Wasser kennt er sich aus. der Steffen.
Also ist deine Antwort 11.000 Meter, 11 Kilometer?
Ja, circa 11.000 Meter, ja.
Dennis.
Ich leg noch mal 100 drauf.
11.100 Meter.
Ah.
Und dann sage ich, ja, der Marianengraben ist nicht ganz genau 11 Kilometer tief, sondern nur 10.900 Meter. Wer von uns am nächsten an der konkreten Zahl dran ist, beginnt. Ich habe jetzt die Karte vor mir. Ich lese es ab. Da steht tatsächlich 11.000 Meter. Das ist doch gelogen, das ist doch nur Geschäft. JD beginnt. Verdammte Hacke. Komplexe Spiele von dem Mann mit den größten Komplexen. Ja, das ist dann doch eine ganz gute Sache.
Ich habe manchmal Gefühle, du hast Glück, dass es heute nicht so weit ist. Aber Gefühl ist ein gutes Stichwort, denn dieses Spiel war eins der ersten komplexeren Spiele, die ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Nee, das stimmt nicht ganz, aber eins der besseren komplexen Spiele, die ich jemals gespielt habe. Und ich beschreibe mal das Cover, vielleicht kommt ihr drauf. Also man sieht einen Menschen, der einen Kristallschädel in der Hand hält. Und der Kristallschädel ist blau.
Das sagt mir noch nichts.
Das sagt mir noch nichts, gut. Wenn ich dir erzähle, dass der Titel was mit einer Biene zu tun hat, das ist jetzt sehr weit hergeholt, die einen Freund heißt, der heißt Willi.
Dann ist es Maya. Und jetzt kommt so langsam eine Vorstellung eines Brettspielcovers eines Forschers mit einem blauen Schädel auf der Hand.
Nee, es ist kein Forscher. Es ist jemand, der an der Zeit gelebt hat, quasi.
Hat er so einen Federschmuck auf?
Ja. Genau. Es kann sein, dass es Forscher war, der sich verkleidet hat, aber ich gehe da nicht davon aus, dass er, weil es ja auch um den mayanischen Kalender geht.
Und dann ist es Zolkin, oder? Tolkien. Das T ist wichtig.
Das stimmt, denn das ist nämlich das erste Spiel aus der T-Reihe, die wir alle lieben und kennen. Und was machen wir genau bei Tolkien? Also Ziel des Spiels ist erstmal, Punkte zu sammeln. Soweit so clever. Wir haben Ressourcen, wir haben Mais, wir haben Stein, wir haben Holz und wir platzieren unsere Arbeiter. Also es ist ein typisches Worker-Placement-Spiel, wobei es gar nicht so typisch ist, denn was gleich auffällt und was ich auch ziemlich genial finde an einigen Stellen, du stellst deinen Arbeiter auf ein Zahnrad und in jeder Runde geht dieses Zahnrad quasi weiter und es ist nicht nur ein Zahnrad, das ist ja ziemlich langweilig, es sind 5 oder 6, ein großes und ich glaube 5 kleine und die symbolisieren wiederum die Ortschaften, wo man dann Ressourcen nutzen kann und je weiter die Figur wandert, desto mehr bekommst du auch. Ist auch so ein bisschen Pokern, weil du kannst dann auch immer gar nichts kriegen, dann fällt es einfach hinten über weg. Und diese Präsenz dieser Zahnräder allein ist schon super, also neben der Komplexibilität des Spiels. Denn es gibt Leute, die haben die total wahnsinnig angemalt. Also die sehen einfach nur schön aus. Normalerweise so sind die so dieses Taxi-Beige, Elfenbeinfarben, eher unspektakulär. Aber es gibt halt auch Menschen, die sie in Metallic und in Bunt und mit Moos und Gedöns und Droh. Also Wahnsinn. Guckt euch bei Google gerne die Bilder an. Es gibt ganz, ganz viele tolle Menschen, die das ganz kreativ gelöst haben.
Ganz kurz, was gerade in meinem Kopf passiert ist, als du gesagt hast, Taxi beige und Elfenbeinfarben, das waren 2 komplett unterschiedliche Farbtöne, obwohl es wirklich genauso aussieht. Wie krass, was man mit Worten alles bewegen kann. Aber die Naturfarbe dieser Räder ist wirklich, also hässlich beige, muss man wirklich so sagen. Also es schreit quasi danach, angemalt zu werden.
Ja, es ist Mathehausaufgaben beige, es ist nicht schön, richtig. Naja, und dann ist das Spiel eben in 6 sogenannte Jahre unterteilt. Diese Zyklen bestimmt auch, wann die Arbeiter zurückkehren und wann die Spieler ihre Aktionen wieder ausführen können und so weiter. Dann gibt es noch einige Boni, die man freischalten kann durch die Gebäude und so weiter und so fort. Allein diese Tatsache, dass du gucken musst, okay, wenn mein Arbeiter da drauf ist, dann kann das dahin, dann ist mein nächster Arbeiter da drauf, dann gehe ich da, aber ich darf dann auch nicht zu lange, weil dann kriege ich wieder zurück auf die Hand und so weiter. Super Sache. Kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen, der Worker Placement mag. Man muss halt wirklich Bock darauf haben, sich den Kopf ein bisschen zu zermartern und in 3, 4, 5 Runden im Vorfeld zu denken. Da muss man wirklich Lust drauf haben. Ansonsten ist es ein nicht nur grundsolides, sondern finde ich sehr gutes Spiel, was man gut miteinander spielen kann. Jetzt komme ich gleich nochmal zu den harten Fakten, aber erstmal, bevor ich zu den harten Fakten komme, habt ihr es gespielt, ihr schönen Menschen?
Ja, ich habe eine Runde Tolkien gespielt.
Eine ganze, das ist schon mal gut.
Eine Partie, nicht nur eine Runde.
Das muss auch reichen, so ein Gefühl zu haben.
Ich fand das sehr eingängig, also auch von der Ikonografie. Ich fand das mit den Rädern unheimlich spannend und man braucht bestimmt mehr als eine Partie, um genau durchzusteigen, wie was miteinander einhergeht und sich miteinander bedingt. Aber hat mir gut gefallen, Und ich wusste damals doch gar nicht irgendwie viel von der T-Reihe und irgendwas und habe dann zu Hause mal auf BGG nachgeguckt und war ehrlich gesagt erstaunt über das über die Komplexität, die dort beschrieben wird, weil ich es so gar nicht empfunden habe. Also es hat sich flüssig gespielt und das fand ich sehr angenehm.
Ja, und ich hatte ja diese großen verlorenen Jahre bis 2016 und Tolkien ist ja 2012 erschienen und angefixt davon, dass es der Beginn der T-Reihe war und angefixt davon, dass es immer wieder ein Spiel ist, das genannt wird, wenn es um tolle Spiele geht, habe ich mir es organisiert auf dem Sekundärmarkt, habe es ausgepackt, habe diese Zahnräder gesehen, das war dann erst einmal so ein kleiner Farbenschock. Ja, und dann habe ich allerdings gesehen, dass es Zahnräder sind. Und jetzt komme ich an ein ganz großes intellektuelles, kognitives Problem. Ich kann Zahnräder nicht verstehen. Also wenn ich links etwas drehe und rechts dreht sich gegenseitig, da bin ich raus. Also diese PM-Logik-Rätsel, ja, Dennis, hör auf, mit deinen Fingern da irgendwas zu machen, was ineinander greift. Ich kann das nicht. Ich kriege das nicht auf die Reihe. Das ist nicht meine Stärke. Und dementsprechend habe ich mir auch angefangen, die Anleitung durchzulesen. Die fand ich nicht so eingängig. Und hab's dann weggemacht und dann kam irgendwann jemand, der gesagt hat, suche Tolkien und dann habe ich es dann nochmal für denselben Preis verkauft, ungespielt, was ja aber nicht heißen muss, dass es nicht mal die Gelegenheit gibt, wo ich auf einen netten Menschen treffe, der mir die Spielregeln erklärt und mich dann einlädt, es mitzuspielen. Darauf hätte ich wohl Lust, insbesondere wenn man halt weiß, was aus diesen Spielen und aus diesem Spirit dieser Spiele, dieser hochkomplexen Spiele, die alle mit T beginnen, geworden ist. Und letztendlich ist ja auch eins meiner liebsten Spiele, nämlich Teletum, aus dieser Reihe.
Soll ich dann nochmal zu den harten Fakten kommen?
Harte Fakten, Baby, jetzt.
Yes, Tolkien ist bei Check Games Edition entstanden, vor allen Dingen herausgekommen. Ist für 2 bis 4 Spieler, spielt sich tatsächlich auch in allen Konstellationen, finde ich, richtig gut. Manchmal hast du so Spiele, die sich nur zu 2 oder zu 3 oder zu 4 gut spielen lassen. Das ist in dem Fall nicht der Fall. Also ich habe es in allen Konstellationen gespielt und kann es für alle Konstellationen empfehlen. 2012 herausgekommen, hat eine sagenhafte 7,9 bei BGG, bei diesem Board Games Geek. Ihr wisst, was ich meine, diese Homepage, die wir dann so haben. Und so eine Partie dauert ungefähr 90 Minuten, das ist auch realistisch. Ja, und Simone Luciano und Daniele Taschini haben dieses Spiel entwickelt.
Und Dennis, dann sind wir ganz gespannt auf dein erstes Spiel.
Mein nächstes Spiel ist auch von Simone Luciani und einem weiteren Autor, den ich noch nicht nenne. Wir befinden uns auf großer Fahrt mit einem namensgebenden Schiff, benannt nach einem Hund.
Die Snoopy.
Die Snoopy und die Woodstock hinterher. Nein, wir sind auf großer Fahrt mit der Beagle und das Spiel, von dem ich spreche, ist von Darwins, ist von.
Hat der David selber gemacht, der Child.
Ist von Nestore Mangone und Summa. Gut, ja, ich bin bestens vorbereitet. Darwins Journey. Das darf ruhig drin bleiben. Ich bin ehrlich mit meinen Fehlern.
Das ist gut so, das macht dich sympathisch.
Ja, danke, danke. So. Darwin's Journey. Darwin's Journey ist ein Worker-Placement-Spiel, bei dem wir die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten für unsere Arbeiter haben, die wir quasi auch noch über die Zeit stärken können und ausbauen können, die uns dann Boni geben. Wir haben Einsatzfelder für Korrespondenzen mit Briefen zu machen. Wir haben Einsatzfelder, um unseren Forscher, den wir auch noch auf dem unteren Teil des Tableaus über eine Karte schicken können, weiter zu bewegen. Wir haben Einsatzfelder, um die Beagle weiter zu bewegen. Ah, nein, um unser eigenes Schiff weiter zu bewegen. Denn die Beagle, die fährt von selber und die sollten wir einholen, denn ansonsten gibt's Minuspunkte. Also es gibt sehr, sehr viel zu bedenken und zu erledigen, sehr gut miteinander vernetzt. Das Entdecken der Tiere auf der Insel, um diese dann später im Museum abzuliefern, um damit eben Punkte auf der Evolutionsleiste weiter voranzuschreiten, um darüber natürlich Punkte zu generieren. Aber ich finde, das Spielgefühl spielt sich auch genauso. Also ich finde es sehr thematisch. Ich finde es kein trockenes Eurogame. Und es ist so schön, wie das so ineinander greift und wie sich nach und nach so die Möglichkeiten zu Kettenzügen ergeben. Einfach für mich ein rundum gelungenes Spiel. Ich habe noch nicht die Feuerland-Erweiterung gespielt. Da wird mir sehr viel von empfohlen, aber ich hoffe, irgendjemand hat sie und dann mache ich mich mal da dran. Zu den harten Fakten, wie gesagt, die Autoren wurden schon genannt. Jetzt nochmal vielleicht flüssig, Simone Luciani und Nestore Mangone. Das Spiel ist eigentlich erschienen bei Thundergriff Games und ist in Deutschland bei Skellig Games erschienen. Das hat auf BGG eine Wertung von 8.2 und ein Komplexitätsrating von 3.91.
Ja, und wenn du schnell bist, dann kannst du schon die nächste Erweiterung momentan auf Kickstarter unterstützen. Die heißt irgendwas so mit Ozeanien oder sowas, glaube ich. Und noch mehr Komplexität für dieses wirklich ganz großartige Spiel. Wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten. Ich habe gesagt, ich habe selten ein Spiel gefunden, das sich so unterschiedlich spielt, als wenn zwei oder drei oder vier Personen mitspielen. Erst einmal, es gibt für zwei Personen einen verkleinerten Spielplan, bei dem es weniger Einsatzplätze gibt, um die Arbeit da reinzubekommen. Und es ist gleichzeitig ein Spiel, bei dem ich mir immer wünschen würde, ich hätte eine Tasche voll Münzen, wenn ich in das Spiel rangehe, denn Geld ist so brutal schwer zu bekommen. Und das sage ich deswegen, weil du natürlich auch den anderen noch Geld abdrücken musst, wenn du ihre Plätze benutzt. Ein Spiel, das ich viel zu selten spiele. JD, du bist eher so mit dem Kleinen auf den Fußstapfen von Darwin unterwegs, oder?
Ja, auf den Wegen von Darwin bin ich schon geschritten, gefolgt, gelaufen, gesegelt, also hier Verb einfügen. Allerdings habe ich Darwins Journey noch nicht verfolgt. Also ja, das kleine Spiel habe ich gespielt, das Familienspiel, was ich auch total toll finde und auch super gezeichnet und gut. Aber das Große, den großen Bruder, den habe ich noch nicht gespielt.
Er ist nochmal ein Spiel, bei dem ich merke, dass ich total abfahre, wenn es um das Thema historische Reisen geht. Also wenn ansatzweise etwas mit Landkarte oder mit Weltkarte zu tun hat oder ich mich irgendwo hin und her bewegen kann, dann finde ich das immer ganz großes Kino. Vielleicht eins der schönsten Spiele, Dennis auch, weil du gesagt hast, du magst Würfeleinsatzspiele, ist in diesem Zusammenhang auch Marco Polo 2. Das greift da so zwei Aspekte aufeinander. Ja, aber Darwin's Journey ist ein toller, toller Titel. Ich möchte euch quasi zum Obermufti von Marrakesch machen mit dem gleichnamigen Expertenspiel von Stefan Feld aus dem Jahr 2000 und, lasst mich lügen, 23. Marrakesch ist dieses Spiel, in dem Stefan Feld sich meiner Meinung nach selbst übertroffen hat, indem er erst einmal einen sehr lukrativen Deal für sich eingegangen ist, nämlich mit Queen Games, die daraus den Auftakt dieser Städtereihe gemacht haben und diese geniale Idee hatten, wir machen einfach mal die Spiele rotzeteuer. Und was Stefan Feld mit Sicherheit wirtschaftlich ein gutes Stück vorangebracht hat, allerdings auch natürlich wirklich den Grundstein gesetzt hat dafür, dass ganz viele Spiele jetzt in dieser City Collection erschienen sind und Stefan Feld als Autor nochmal einen riesigen Aufschwung und Popularität bekommen hat. Aber es ist auch einfach ein brutal tolles Spiel. Im Zentrum des Spiels ist ein Würfelturm, in dem allerdings keine Würfel reinkommen, sondern die sogenannten Cashies. Das sind kleine Holzzylinder, von denen du in jeder Runde drei aussuchst. Diese Holzzylinder gibt es in 12 verschiedenen Farben und die drei Farben, die du gesucht hast, bestimmen letztendlich, in welchen Bereichen deines Spielplans du voranschreiten möchtest. Das Problem ist nur, dass dieser Würfelturm so gestaltet ist, dass das, was du oben reinmachst, nicht notwendigerweise unten rauskommt, sondern es können auch Cashies sich verhängen und drin bleiben lassen. Das kennen wir schon aus alten Expertenspielen. Und hier ist dann im Anschluss eine sehr interessante Auswahlphase, denn reihum dürfen sich jetzt die Leute bis zu 2 Cashies einer Farbe nehmen. Und jetzt bist du wirklich ganz heiß am Überlegen, denn ersten einmal hast du vielleicht Glück, dass ein anderer noch dieselbe Farbe reingemacht hat. Das bedeutet, dass du vielleicht diese Aktion doppelt so stark spielen kannst. Aber wenn du diese 2 Cashies nimmst, dann heißt es, dass vielleicht die nächste Person die Farbe nimmt, die du auch reingeworfen hast. Also ist allein schon bei diesem Auswahlverfahren so viel taktisches Abwägen. Was mache ich rein? Was wollen die anderen? Was kriege ich hin? Und manchmal musst du auch in den sauren Apfel beißen. Ja, und dann kommt die Phase, in der du dann auf deinem Spielplan die verschiedenen Aktionen ausspielst. Und die Reihenfolge bestimmst du selbst. Du kannst also zuerst sagen, dass du die Oasenaktion mit den braunen Cashies spielen möchtest. Oder du sagst, du gehst jetzt zuerst einmal unten zu den Jongleuren und greifst dir sofortige Boni ab. Oder du sagst, du gehst erst einmal auf den Fluss nach vorne. Und allein diese Entscheidung hängt schon so sehr von dem ab, was du in dieser Runde vorhast. Und das ist so krass kribbelig, da das Richtige zu machen, dass ich es liebe, Marrakesch zu spielen. Zudem ist es sehr schön bunt. Ihr wisst ja, ich stehe auf bunte Spiele, die tun's mir immer wirklich an. Und dann habe ich Leisten, auf denen ich nach vorne schreiten kann. Ich habe ein kleines Wettrennen auf dem Fluss, das ich gegen die anderen gewinnen möchte. Ich habe so zwei Tempelleisten, eine linke und eine rechte, auf denen ich unterschiedlich nach vorne gehen kann. Und wenn ich in die neuen Bereiche reinkomme, dann schalte ich mir Boni frei, abhängig von der Frage, wie weit da meine Spielfiguren hochgelaufen sind. Ich habe die Möglichkeit, mir zusätzliche Boni zu erspielen, die ich dann am Schluss werten kann. Und darüber hinaus habe ich immer noch das Problem, dass ich natürlich auch Ressourcen brauchen muss, um am Ende der Runde genügend Datteln, Wasser oder Münzen auftreiben zu können. Sonst hagelt es Minuspunkte. Dieses Spiel kickt mich im positivsten Sinn jedes Mal, wenn ich spiele. Und ich habe hinterher immer wieder Lust, es noch einmal zu spielen. Für mich ist das auch so kurzweilig und so abwechslungsreich und so auffordernd. Und ich habe so viele Dinge noch gar nicht beschrieben von diesem ganz großartigen Stefan-Feld-Spiel. Aber jetzt halte ich die Klappe und würde am liebsten von dir wissen, JD, wie gefällt's dir?
Du hast angefangen mit der aktuellen Preispolitik von Queen Games. Und tatsächlich hat mich Queen Games da auch verloren. Ich habe noch keine Möglichkeit gehabt, dieses Spiel zu spielen. Ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass es gut und sehr gut sogar sein soll. Allerdings hat es keiner hier in meiner Umgebung. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Und von daher habe ich da auch keine Gelegenheit gehabt, das schon mal zu spielen. Und wie gesagt, diese Preisgeschichte, das ist, da können die Spiele noch so gut sein. Das ist etwas, das möchte ich an der Stelle nicht unterstützen.
Ich möchte aber sagen, dass ich es um keinen Cent bereue, den ich in das Spiel gesteckt habe. Jetzt habe ich mir sogar noch so ein Inlay machen lassen aus einem 3D-Drucker, um diesen ganzen Mülltüten-Krams da jetzt beiseite zu machen, damit das alles strukturiert ist. Das Spiel ist es für mich in jeder Phase wert. Dennis, sag du auch noch was Tolles über Marrakesch.
Ja. Danke, reicht schon.
Es ist leider, wenn das dein Gedanke des Jacques Wiesels war, dann geht er damit leider dahin. Denn ich habe Marrakesch auch noch nicht gespielt. Ich hab's schon öfters auf dem Tisch gesehen, also aufgebaut auch auf Messen, und es spricht mich total an. Und leider muss ich ein bisschen in die Kerbe schlagen, die JD schon gemacht hat. Der Preis hat es für mich noch nicht gerechtfertigt und ich habe niemanden in meinem Umfeld, der es besitzt.
Ja, muss man mit dem Preis muss man einfach sagen, das ist fair, ne? Also diese, ich habe mich ja auch schwer getan. Ich meine, die erste Partie habe ich mit Frederik vom Boardcast gespielt, der hat das dabei gehabt und ich war schockverliebt. Danach hat meine liebe Freundin Claudia das Spiel auch in dieser Deluxe-Variante gehabt und hat es uns sogar ausgeliehen, sodass ich die nächsten 2-3 Partien auch nochmal Deluxe spielen konnte. Es ist mir schon schwer gefallen, das Spiel dann erstmal zurückzugeben und mir dann auch eine abgespeckte Variante zu kaufen, die immer noch so teuer war. Ja, aber ich würde euch anraten, nutzt die Gelegenheit, es zu spielen und lasst euch von dem Reiz von Marrakesch ein bisschen einfangen. Es ist schon sein Geld wert. Und wenn man mit der Essential Edition startet, dann weiß man auch nicht, wie abartig toll die andere Version dann noch aussehen. Und dann kommt man damit auch relativ gut klar. Ich sage euch noch harte Fakten, nachdem wir jetzt schon bei harten Preisen waren. Marrakesch für 2 bis 4 Personen. 120 Minuten Spielzeit wird veranschlagt. Das darf durchaus mehr sein, gerade wenn du Leute hast, die gern so ein bisschen planen. Eine Komplexität von 3,4 und ein 8,1 Werting bei BGG. Autor Stefan Feld und der Franz Frohwinkel und Patricia Limberger haben sich da in der Grafik ein bisschen ausgetobt und haben das so schön bunt gemacht. Das war mein erstes Spiel und ich setze auf die Alles außer Toplisten-Playlist, featured, powered by the Brettsäckel von Lorena McKennett, Marrakesch. JD, dein zweites Spiel bitte.
Ich werde erstmal noch auch ein Lied auf die Alles außer Toplisten Playlist powered by the Brettsäckel setzen, und zwar die Biene Maya für das Maya Reich.
In einem unbekannten Land. Karel Gott, oh, wer hätte gedacht, dass ich jemals semi-professionell mich um Karel Gott kümmern muss?
Ja, und semi-professionell geht es auch weiter. Wir waren gerade bei Cover. Beim Cover, bei schönen Covern, Coversens. Und ich beschreibe euch mal das Cover, was ich jetzt vor mir habe. Also wir haben
eine Jedi, meinst du Kawabanga?
Kawabanga. Ach, sorry, klar.
Ja, natürlich. Bitte, bitte.
Einmal mit Profis, ne? Und darum haben wir dich auch eingeladen. Also, ich gucke gerade hier auf ein wunderbares Kawabanga. Es sind 4 Schildkröten, die Pizza essen. Nein, es ist eine hügelige Landschaft. Wir sehen ganz viel Wolken, Berge, die aus Wolken ragen. Und Wortfindungsschwierigkeiten mit dazu. Dann gibt es da eine Stadt und im Hintergrund ist ein Gefährt, im Vordergrund ebenfalls. Allerdings scheint dieses Gefährt nicht nur ein Gefährt an sich zu sein, sondern auch ein Lebewesen. Es sind Wale, die fliegen können und die Dinge von A nach B transportieren. Und die Rede ist natürlich von Nebelwind vom Spiel, das Verlag. Nebelwind durfte ich im letzten Jahr im Rahmen von Spielmoor die Vorbereitung kennenlernen. Und ich war sofort schockverliebt. Nachdem Robert ja damals in unserem Podcast einiges über dieses Spiel gesagt hat, hatte ich nur eine grobe Vorstellung von dem, was mich erwarten würde. Und ich habe es gespielt und ja, es hat einen sehr festen Platz in meinem Spielerherzen. Nicht nur, weil es fliegende Wale gibt. Und viele Leute wissen ja vielleicht gar nicht, dass... Ach nee, die Geschichte erzähle ich lieber nicht. Doch, erzähle ich. Dass Pottwale zum Laichen nach vor die ostfriesischen Inseln kommen und dass es dann Angeltouren gibt und man mit Rinderhälften Pottwale angeln kann, wenn man denn möchte.
Okay. Von Biene Maya zu toten halben Kühen zum Pottwal angeln.
In einem unbekannten Land.
Stell dir, was machst du mit uns?
Teile dieser Geschichte könnten gegebenenfalls erfunden sein. Aber ich muss ja den Tourismus in Ostfriesland irgendwie ankurbeln. Nützt ja nichts. Einer muss es ja tun. Ja,
der Olli Breuer, der Spiekeroog-Olli, wird sich bei dir bedanken dafür, dass du ihn so versuchst anzukurbeln. Der sitzt jetzt auf dem Trockenen, weil überall in der Ostsee, Nordsee irgendwelche tote halben Tierrinder, Kadaver rum.
Wie, Sie haben keine Rinderhälften hier. Also was ist denn das für ein Service? Das haben wir uns doch versprochen von hier.
Ist doch Flatrate. Was ist denn da los? Ich habe doch bezahlt.
Hi Olli, schön wieder an dich gedacht zu haben und unsere schöne Folge, die wir mit dir aufnehmen durften.
Ach ja, ein Träumchen. Also was machen wir bei Nebelwind? Ganz einfach. Wir bekommen unter anderem ganz viele kleine Wale, also die Miniaturen sind total süß. Dann gibt es so kleine Außenposten, das sind so kleine Türme. Und wir kriegen die Aktionschips, 5 Stück an der Zahl, das sind so kleine Pokerchips. Und wenn wir dran sind, ist erstmal die Planungsphase, dann müssen wir gucken, wo legen wir die Chips hin, welche Aktion will ich hier triggern. Einen müssen wir immer rauswählen, einen Chip, und dann haben wir quasi 4 Chips, also 4 Aktionen zur Auswahl. Entweder können wir uns Charaktere holen oder wir können uns Ressourcen holen oder wir können uns verschiedene Sachen machen, die uns dann was bringen. Problem ist, bis auf eine Ausnahme darf ein Chip immer nur auf einem Feld sein, also ein Chip pro Feld. Wenn mein Vorgänger da sein Chip hingelegt hat, ich da auch aber drauf wollte, muss ich quasi umplanen. Und das ist so ein bisschen die Würze des Spiels. Du musst quasi immer mit dem leben, was du dann hast. Also du musst mit dem arbeiten, was du dann noch machen kannst. Du solltest immer einen Plan B, C oder D in der Tasche haben. Naja, und so bauen wir unser Netzwerk immer weiter aus, kaufen uns noch Transportwale dazu, kriegen verschiedene Punkte für verschiedene, Bedingungen und im Großen und Ganzen ist es das Spiel, aber gerade dieser Aktionsmechanismus macht dieses Ganze nochmal für mich, ja, so richtig tricky. Wie ist es denn bei euch? Habt ihr Nebelwind schon mal gespielt?
Ich habe Nebelwind auf der Spiel 24 vom Chef persönlich, also vom Robert vom Spiel das Verlag, erklärt bekommen und da tatsächlich nur wenige Runden gespielt und mir es da ansehen können und fand auch den Mechanismus, den Auswahlmechanismus mit den Chips sehr interessant. Leider ist Pick Up and Deliver nicht mein Metier, von daher ist es auch nicht mit nach Hause gewandert. Aber ich fand es unheimlich schön gestaltet und möchte ja auch nochmal hervorheben, wie viel Mühe sich der Spiel das Verlag damit gemacht hat, das ins Deutsche zu übersetzen und wirklich auch die kleinen Feinheiten dazu nutzen. Diese Miniaturen von den Walen sind schon richtig, richtig gut. Die sind schon richtig gut. Ja, das ist aber spielerisch die einzige Erfahrung, die ich damit habe. Die ist recht positiv. Wenn es jemand dabei hat, würde ich es bestimmt sofort mal auch in der Gänze spielen. Es ist ja auch viel Netzwerkbuilding, aber selber,
Du hast mir gerade ein Riesenschlagwort gegeben. Ich glaube nämlich, dass das Netzwerk bauen viel stärker im Vordergrund steht als das Pickup and Deliver. Das Netzwerken ist das Wesentliche, damit du überhaupt deine Warensteinchen von A nach B bringen kannst. Und das habe ich total unterschätzt. Ich dachte am Anfang auch, naja, das wird so ein leichtes, seichtes Spiel sein. Und JD, in aller Ehrlichkeit, ich war verwundert, dass du jetzt Nebelwind aufführst hier bei der Liste komplexer Spiele. Aber ich habe gerade in der Zwischenzeit bei Boardgame Geek nachgeguckt. Das wird mit einer etwa 3,4 gerankt. Also da sind wir schon in einer Komplexität, wo es auch hingehört. Mhm. Es fühlt sich aber nicht so an. Und ich glaube auch, es ist kein komplexes Spiel, sondern es ist ein Spiel der Flexibilität. Weil wenn du mir mit deinem Pokerchip den Platz wegnimmst, den ich eigentlich mit der Eins belegen wollte, dann muss ich strugglen. Dann muss ich nämlich hier voll einen anderen Kurs gehen und gucken, dass ich noch das Beste rausholen kann. Und das ist für mich die eigentliche Qualität dieses Spiels. Dein bester Plan wird in der Regel zunichte gemacht und du brauchst dann eben einen zweitbesten und drittbesten, den du dann für dich umsetzen kannst. Und da drin liegt eine ganz große Begeisterung von Nebelwind und ich freue mich, das übernächste Woche mit Freunden spielen zu können, die davon gehört haben. Dann freue ich mich schon, es ihnen erklären zu können und ich freue mich darauf, die Kiste des Deckels aufzumachen und dieses wunderbare Spielmaterial nochmal rauszuholen. Denn das ist alles wirklich fein, 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 was der Spielers Verlag sich da geangelt hat. Das ist ja eine Lokalisierung. Und Dennis, du hast schon gesagt, sie haben aber extra noch Mühe reingesteckt und haben zum Beispiel diese Weltkarte, diese Landkarte mit Namen versehen. Und wenn man da so ein bisschen mit den Augen drüber stöbert, da findet man auch so ein paar Fantasy-Anleihen und ein paar sehr nette Sachen, bei denen man sich freuen kann, dass da noch so ja eine extra Effort reingesteckt wurde.
Wenn ich mich sogar richtig erinnere, sind in dem Spiel auch so kleine Briefe drin. Das sogar die.
Ja, genau.
Sind ja teilweise leserlich übersetzt worden. Und am Anfang, wenn man diese Auswahl mit den Chips hat, finde ich, gerade später ist dieses, später, nach 3-4 Runden, die wir gespielt haben, was mache ich jetzt? Was könnte der andere denken, dass ich jetzt einsetze und damit er es nicht einsetzt, wo setze ich es hin? Fand ich sehr, sehr interessant.
Wunderbares Mindgame, das sich da entwickelt. Das finde ich auch. Nebelwind bei Spiel das erschienen letztes Jahr 2024, ist von Adrian Adamescu und Daryl Andrews und hat bei BGG ein Ranking von 7,7 und eine Komplexitätsrating, wie Olli schon sagte, von 3,17.
Ja, da war ich ein bisschen nebendran mit meiner 3,4, aber hey, 3,2, das ist immer noch viel mehr als das, was ja auch sonst Spiel das in seinem Portfolio an Spielen sonst angeboten hat. Ne? Und sind ja eher ein Verlag, der sich ursprünglich mal um Familienspiele gekümmert hat, aber mit Nebelwind, da haben sie wirklich ein Ausrufezeichen gesetzt.
Absolut immersiver.
Absolut
immersiver Klopper, kann ich dir sagen. Und das Lied, was ich auf die Alles außer Toplisten Playlist, powered by Brettsäcke, das ist echt, geht gut von der Hand.
Ja, also Probleme. Locker über die Zunge.
Das ist schön, ich habe kein Problem. Ist von Fiddler's Green, The Whale Song.
Ja, ein alter Klassiker.
Natürlich.
Dennis, schnell, hilf uns weiter mit deinem nächsten Spiel.
Ich ergänze die Liste der Lieder erstmal noch für Darwin's Journey um das Lied Land in Sicht von Santiano und ich mache es mal umgekehrt.
Die sagte ja gerade Santiano. Das sind doch diese. Ach du ja, oh mein Gott, Land in Sicht. Ach du.
Glaub mir, es wird noch besser, denn ich Spoiler jetzt direkt mal für das nächste Spiel schon das Lied. Und vielleicht wissen dann schon manche, worum es geht. Und zwar Dream a Little Dream von Blind Guardian.
Oh.
Und Dream a Little Dream of Me, das ist eins der großen Themen in dem Spiel. Das Unbewusste, Unconscious Mind. Ich habe von Unconscious Mind, also vom Unbewussten, eine Partie gespielt und die hat mich richtig gehuckt. Das Unbewusste ist auch ein Worker-Placement-Spiel. Wir befinden uns um das 19. Jahrhundert. Wir sind die Gesellschaft rund um Freud in seinen frühen Tagen der Psychoanalyse. Und wir haben verschiedenste Ebenen, wo wir nach und nach Erkenntnisse gewinnen auf unserem Sideboard. Sideboard. Wenn die Katze um die Beine streift, vergehen die Worte verloren. Wir haben unser eigenes Tableau und haben an der Seite davon ein weiteres kleines, auf dem wir Erkenntnisse gewinnen können, mit dem wir Patienten heilen können. Dafür müssen wir aber Gedanken einbringen. Also unsere Worker sind kleine Gedankenblasen, die wir auf einem Tableau, wo die verschiedenen Aktionen, die sind, in einem Raster angelegt sind. Und wir triggern die Aktion, wo die Sprechblase unsere Gedankenblase hinzeigt. Und wir können diese Aktion sogar doppelt nutzen, indem wir einfach zwei Gedankenblasen auf einmal einsetzen. Wir haben nur eine gewisse Anzahl am Anfang und können uns nach und nach mehr freispielen. Und Ziel des Spiels ist es eben darüber, dass wir die Patienten nach und nach heilen, unser eigenes Tableau weiter ausarbeiten und auffüllen. Auch noch natürlich, wir sind ja die Gesellschaft rund um Freud und Kaffee ist eine wichtige Währung. Und wir bewegen uns auch auf einem weiteren Tableau in Wien und können auch dort Bonis sammeln. Später ist es ein kleines Kettenzugmonster. Oder kann es sein, wenn es alles passt. Erstens mal ist es wunderhübsch. Andrew Bosley und
Vincent Dutré.
Genau, Vincent Dutré haben das Artwork gemacht. Da würde ich zu einer kleinen Kritik kommen, denn wenn man so richtig in the zone ist, wenn man so richtig drin ist im Spiel, dann geht einem das Artwork irgendwo vorbei. Weil man wirklich damit beschäftigt ist, in der Zeit, wo die anderen oder der andere dran ist oder die andere dran ist, zu überlegen, okay, welche Möglichkeiten habe ich, was kann ich alles nutzen, wie verkettet sich das miteinander und was spiele ich damit alles frei. Da gucke ich dann auch nicht mehr, wie die Karten aussehen.
Ja, damit ihr das so ein bisschen einschätzen könnt. Entschuldige, Dennis. Bosley ist dieser Mensch, der diese ganze Everdell-Welt gestaltet hat, die ja dann wirklich dann doch archetypisch mittlerweile ist in diesem Stil. Und Vincent Dutré ist ein Künstler, der sich in so vielen Spielen eingebracht hat, unter anderem auch in dem bereits von dir erwähnten Herr der Ringe Mittelerde-Ausgabe und der auch also einen ganz unverkennbaren, sehr ästhetischen Stil hat. Und diese beiden Künstler, du hast es gerade gesagt, also gestalten quasi den einen und den anderen Bewusstseinszustand, die Traumwelt und die reale Welt. Du hast aber gesagt, dass man sich dann doch zu sehr in das Spiel eindenkt, als dass man das dann noch wahrnimmt, was dort an opulentem Grafikwerk dargeboten wird.
So ging es mir zumindest so ab zwei Drittel des Spiels. Ja, wie das Thema schon sagt, da raucht der Kopf. Auf eine positive Art und Weise. Das hat ein guter Freund von mir, hat das erklärt und ich habe zwischendrin hat's dann Klick gemacht und ich dachte, aha, okay, genau so.
Ist eine Dreiviertelstunde, Stunde realistisch für die Regelerklärung?
Ja.
Boah. Ja.
Es ist intensiv, es ist nichts für nebenbei. Wir haben es zu viert gespielt, was ich nicht empfehlen würde, aber es sind alles liebe Menschen und dann mache ich das auch gerne zu viert. Die haben sich auch extra darauf eingelassen. Obwohl sie vorher gesagt haben, lieber nur zu zweit oder zu dritt. Das würde ich auch empfehlen, von meinem Gefühl her. Ne? Erstpartie, wie gesagt. Aber das hat Lust auf mehr gemacht. Also wirklich, das ist richtig gut. Wir bewegen nämlich auch noch wir haben ein kleines Tintenfass auf dem eigenen Tableau. Und wenn wir die Gedanken einsetzen, dann sagt das an, wie weit wir unser Tintenfass auf unserem eigenen Tableau nochmal weitersetzen. Was nochmal Aktionen triggern kann. Also es gibt viel abzuwägen, es gibt viel abzuschätzen. Und wenn man dann das richtig gemacht hat, wenn man das für sich selbst gut gemacht hat, dann kann so ein Zug auch schon mal dauern. Deswegen zu viert hat es halt seine Downtime. Mit Menschen, die ihr gut kennt und wo euch das nicht stört, ja, kann man es machen. Aber ich glaube, es ist angegeben mit 60 bis 120 Minuten. Also ich würde zu zweit oder zu dritt schon 120 plus sagen.
Ja, der Fluch und der Segen dieser komplexen Spiele, dass sie dich dazu einladen, gerade wenn du ein Optimierherz hast, einfach zu lange zu brauchen. Und ich glaube, das, was du gerade herausgehoben hast, Dennis, das ist ganz wichtig. Solche Spiele leben mit den Menschen, mit denen man sie spielt. Am öffentlichen Spieletreff mit unbekannten Menschen kann das, glaube ich, schon eine ziemliche Herausforderung werden. JD, hattest du schon die Gelegenheit, es zu spielen? Bei mir wird's erst noch kommen. Etwa 14 Tagen steht meine erste Partie an. Wie ist bei dir?
Also erstmal geht mein Herz ganz groß auf, dass du Blind Guardian, die beste Band der Welt, auf diese Playlist setzt, auf die alles außer Toplisten Playlist Powered by the Brettsäckel. So, jetzt habe ich es aber mal ganz, ganz gut gesagt. Und ich habe es leider noch nicht spielen können. Ich habe es bei unseren Spielfreunden von den anonymen Ludolikern schon oft in der Story gesehen. Und ich glaube, auch der Brettspielminister hat es das ein oder andere Mal auf dem Tisch gehabt. Und es sieht super interessant aus. Und das Thema ist auch, finde ich, einfach mega interessant. Und ja, also ich werde auch wahrscheinlich erst im Februar dazu kommen, das zu spielen. Aber dann werde ich es tun. Ich tu es.
Es gibt natürlich da auch viele kritische Stimmen, die sagen, also im Grunde genommen ist es ein Eurogame, das ein klassisches Worker-Placement-Element hat.
Also das ist ja in den seltensten Fällen was Schlechtes.
Das stimmt.
Ich wollte gerade sagen, haben wir irgendwas auf der Liste gehabt, außer Nebelwind, was kein Worker-Placement ist? Und naja, wo es um Punkte geht? Und vielleicht kommt da ja
Krakel, noch was. Orakel. Das
genau. Das stimmt. Ja, gut, okay. Ich würde noch die harten Fakten erwähnen. Die harten Fakten. Euch alle Autoren.
Oh, jetzt kommt eine lange Liste.
Laskas, Johnny Peck, Yoma und Antonia Sachs. Und erschienen ist es bei Fantasia Games eigentlich und von Frosted Games nach Deutschland gebracht.
Genau, und ich glaube, wenn ihr das Spiel habt, eine Retail-Version, dann solltet ihr noch gucken, ob ihr noch irgendwie an das Deluxe-Kartenset kommt. Die wären irgendwie total schön, noch hübscher als sowieso schon hübsch. Ich würde euch ganz gerne mein letztes Spiel vorstellen. Und das ist ein Spiel, das wisst ihr alle, das ist ohne Pokerchips unspielbar. Es ist die 1 auf Board Game Geek. Es ist die 1 der komplexen Spiele. Es ist Brass Birmingham. Und ich hoffe doch, dass ihr von diesem Spiel bereits gehört habt. Und ich möchte dieses Spiel kurz einführen mit einer Begegnung, die ich im November hatte. Da war ich auf einem Brettspielwochenende in Bonn und wurde angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, mit ihnen Brass zu spielen. Ich wurde angesprochen von 3 Leuten. Ich habe gesagt, ja, super gerne. Ah ja, ob ich es ihnen so schnell mal erklären könnte. Und dann habe ich laut gelacht und habe gesagt, nee, so schnell erklären geht das nicht. Aber wartet mal, ich frage mal jemand anderes. Und dann habe ich genau dieselbe Frage gestellt, könntest du uns nochmal schnell Brass erklären? Und alle haben gesagt, du, ich könnte es dir wohl erklären, aber das wird jetzt ein bisschen dauern. Denn Brass setzt irgendwie im Prinzip den Schwerpunkt der Komplexität für mich momentan fest. Ihr müsst euch vorstellen, dass wir uns in dem Höhepunkt der Industrialisierung in Großbritannien befinden, mittendrin in diesem Kohlengürtel irgendwo Birmingham, nördlich von Birmingham, um genauer zu sein, in diesem dreckigen Yorkshire-Kohlegebiet. Und dort entwickelt sich ein Spiel, das ein brutales Haut und Stechen um Ressourcen ist wie Kohle und Stahl, wo es um den Einfluss von Netzwerken geht und die Möglichkeit, Städte zu beliefern und bei dem wir in 2 Epochen sehr unterschiedliche Ziele verfolgen. Zuerst einmal versuchen wir Waren mit Kähnen auf Wasserwegen entlang zu führen, sorgen dafür, dass wir Kohleabbaustellen haben, dass wir Stahl produzieren können, damit wir wiederum neue Fabriken aufbauen können. In der 2. Runde geht es darum, dass wir genügend Bier organisieren. Dann werden wir auch mit Zügen unsere Waren transportieren. Dann wird die Kohle noch sehr viel wichtiger. Und ich kann euch nicht ansatzweise erklären, wo hier diese große Begeisterung für Brass Birmingham bei mir rührt. Es ist aber auf jeden Fall ein Spiel, das mich absolut greift und in seinen Bann zieht. Es ist wieder eine große Landkarte mit verschiedenen Orten. Ich habe eine ganz große Vorliebe für Großbritannien, fühle mich da zu Hause. Und dieses Spiel fordert dich. Und jedes Mal sitzt du über deinen beiden Karten, die du gleich ausspielen willst, weil du 2 Aktionen hast und versuchst, das Beste rauszuholen. Und gleichzeitig versuchst du, deine Konkurrenz so in Schach zu halten, dass sie nicht ansatzweise das, was du jetzt gerade tust, für sich ausnutzen können. Und gleichzeitig sorgst du allerdings dafür, dass du lukrative Kohle organisierst, die sie wiederum nutzen sollen, denn das bringt dir wiederum wichtige Siegpunkte. Aber gleichzeitig brauchst du auch selber die Kohle, um deine Projekte voranzutreiben. Ihr merkt schon, ich bin in einem Redefluss drin, weil dieses Spiel mich so kriegt. Denn es unterstütze mich da drin, dass Brass Birmingham zu Recht auf Platz 1 von Board Game Geek auf beiden Listen steht, nämlich auf der Liste Overall und Strategy.
Ich höre die Buhrufe im Hintergrund.
Wessen?
Russ Birmingham. Habe ich, ihr seht das Kopfschütteln nicht, natürlich. Ich habe es noch nicht gespielt.
Huch. JD, du jetzt. Dann wenigstens du. Beifall, Applaus und Feuerwerk.
Absolut. Ich kann allerdings erst auf eine Partie zurückgreifen, aber alles das, was Olli sagt mit meiner Stimme, kann ich mit mindestens einer genauso Begeisterung auch wiedergeben. Allerdings ist diese Partie schon, oh Gott, damals hieß es aber noch nicht Brass Birmingham. Das war diese Version mit
Lancashire?
Nee, nicht Lancashire, das ist ja was anderes. Wie hieß denn das? Ja, ich muss mal ganz kurz gucken.
Ich bin auch schon dabei, für dich zu gucken.
Hieß das nicht Kohle einfach nur? Oder irgendwie?
Der Vorgänger hieß, glaube ich, einfach nur Kohle im Deutschen. Und Brass Birmingham ist dann im Prinzip eine Weiterentwicklung. Da hat Martin Wallace dann nochmal Hand angelegt, hat das Spiel nochmal ein bisschen verfeinert, an seinen Schwachstellen poliert und kam dann sogar auf die Idee, ich könnte ja eine Version mit Bier und ohne Bier auf die Landkarte zaubern und hat dann entsprechend Brass Birmingham und Brass Lancashire sich ausgedacht. Ich habe beide schon gespielt und tatsächlich mag ich diesen Zusatz mit dem Bier noch einmal ein bisschen lieber.
Genau, um auf den Ausgangsfrage zurückzukommen, kann ich begeistern. Also ich fand aber die Gestaltung damals bei Kohle nicht so. Das hat mich leider nicht mehr abgeholt. Und die neue Version habe ich noch nicht gespielt.
Ja, die neue Partie, das ist, also ihr müsst euch vorstellen, als läge da der ganz große industrielle Rotz und Kohlestaub auf dem Spielplan drauf und das ist in so ein dunkles Farbschema getaucht und man hat alternative Spielpläne, aber je dunkler, desto lieber mag ich es und ich fühle da schon die Staublunge in mir hochkommen, wenn ich das Spiel spiele. Es ist für mich ganz, ganz große Begeisterung, dieses Spiel zu spielen. Und was ich am Anfang so ein bisschen ketzerisch gesagt habe, ja, dieses Spiel gibt es in einer Ausgabe mit solchen Pokerchips, dann macht das mehr Spaß. Es gibt aber wirklich Leute, die schon gesagt haben, ja, ohne diese Pokerchips ist es unspielbar. Das ist natürlich Bullshit. Er spielt das einfach mit den Pappmünzen, die am Anfang dabei sind. Geht genauso gut. Aber klimpert halt ein bisschen schöner in der Hand, wenn diese wunderbaren Pokerchips dabei sind. Brass Birmingham, Martin Wallace haben wir mittlerweile schon gesagt. Und da ist eine ganze Armee von Leuten dabei, die das mitgestaltet haben. Ja, lassen wir es einfach bei Martin Wallace, Platz 1.
Ja, ihr Lieben, das waren unsere komplexen Spiele. Auch von Olli behauptet, Nebelwind ist kein komplexes Spiel. Für mich ist es das, Olli.
Nein, ich habe nur gesagt, es hat mich überrascht, dass du es in die komplexen Spiele reingemacht hast. Ich würde doch niemals etwas in Abrede stellen, was du sagst, Großer.
Danke. Das musste nochmal gesagt werden. Also, wir kommen nochmal zur Schnelldurchwahl, zum Schnelldurchlauf, welche Spiele wir heute so besprochen haben. Ich bin heute mit dem Biene-Meier-Spiel schlechthin Zeukin gestartet.
Daraufhin habe ich weitergemacht mit Darwin's Journey.
Night Ride to Marrakesch, Marrakesch von Stefan Feld.
Night Rider. Oh mein Gott. Ja, dann kam ich mit Nebelwind aus dem Spiel, das Verlag. Wir reiten Wale.
Dann kam ich mit dem Unbewussten. Dream a little dream of me.
Und ich mit Brass Birmingham und da hau ich noch ein Lied von einer meiner absoluten Lieblingsbands drauf. Die Lieblingsband heißt Die Pokes und das Lied heißt Streets of Sorrow Birmingham 6 auf die Alles außer Toplisten Playlist Powered by the Bratzsegel. So, jetzt haben wir diese 6 Spiele und vielleicht schaffen wir es heute, ein Jacques Wiesel zu finden. Ich glaube aber, dass wir heute schwierige Voraussetzungen haben, weil die allermeisten von uns haben die Spiele der anderen nicht gespielt, oder? Hatten wir überhaupt irgendetwas, was wir alle drei gespielt haben? Nebelwind so halb und halb.
Nebelwind so teilweise.
Ja. Ansonsten, ja, bin ich bei dir, haben wir nicht. Also für ein Jacques Wiesel, wenn man den Kriterien treu bleiben möchte, drängen genommen.
Das ist eine schwierige Voraussetzung, da jetzt ein Spiel besonders hervorzuheben. Ich glaube, alle Spiele wären es wert, auf jeden Fall gespielt zu werden. Und ich glaube, wir haben uns gegenseitig Appetit und Lust gemacht. Aber ich sag's mal in der Analogie einer Rose. Ich glaube, wir haben heute kein Jacques Wiesel für uns, oder?
Ich glaube auch, dass das ausbleibt. Man merkt, komplexe Spiele sind halt schon zeitintensiver und brauchen mehr Vorbereitung.
Das ist richtig. Also keine Rose heute, kein Bild.
Müssen wir damit leben? Kein Jacques Wiesel. Kein Schwachsinn, kein Schwachsinn, well. Und schon bricht alles in sich zusammen für die komplexen Spiele. Kein Jacques Wiesel. Aber Dennis, trotzdem würden wir uns freuen, wenn wir dich auch eine Runde Stimmt oder Stuss einladen dürften. Hast du Lust, aus dem Bauch heraus, dich mit abgefahrenen Aussagen zu konfrontieren und zu entscheiden, ob das, was wir gesagt haben, stimmt oder einfach nur Stuss ist?
Ich bin bereit.
Sehr schön. JD, wenn du es auch bist, stell doch bitte Dennis die erste Frage.
Oh ja, du hast es ja anfangs bei Aus der Lameng von Herr der Ringe, Mittelerde, Duell, Gedöns, Seven Wonders, irgendwie was erzählt. Und es ist jetzt ja nicht kein Geheimnis, dass es relativ erfolgreich war. Also ne, das geht ja durch die sozialen Medien steil durch. Und jetzt ist schon ein erster Nachfolger geplant. Und zwar Duell um Mittelerde, Smaugs Schatz.
Nein. Ich würde es mir, nein.
Das spiel nicht mit meinem Gefühl, nein.
Nein.
Also sagst du, das ist Stuss?
Ich sage, das ist Stuss.
Ich höre mal die Regie, Olli, was
ja,
denkst du?
Ja, das ist Stuss. Ich dachte, man könnte dir vielleicht sowas unterjubeln, was außer Herr der Ringe dann vielleicht auch noch so in Richtung Der kleine Hobbit geht. Aber das hast du natürlich als falsch identifiziert. Und das ist stussig. Beim nächsten machen wir es dir ein bisschen schwerer. Erfolg macht ja bekanntlich begehrlich und vielleicht hast du ja schon mitgekriegt, dass Asmodee und Lego mit Monkey Palace einen ziemlichen Erfolg hingelegt haben. Ein Spiel, das ganz viele sehr neugierig gemacht hat. Man baut da so einen Affentempel auf und jetzt baut diese Kooperation aus Asmodee und Lego nochmal nach und bringt ein Spiel mit dem Namen Brick Like This. Und das soll ein schnelles und kommunikatives Baupartyspiel für die ganze Familie sein, was auch immer das ist. Stimmt oder Stuss?
Das stimmt. Das ist wahr.
Tatsächlich.
Ja, also ja was? Das habe ich letztlich gelesen.
Also, war ein Lego-Partyspiel? Ich bin vielleicht nicht so die Zielgruppe.
Ich mag die Kombination von Lego und Spiel, aber es stimmt.
Es ist eine gute Quote bisher. Zwei Fragen, zwei richtige Antworten. JD. Pack die harten Knacker aus.
Es gibt ja ein Spiel, das wir alle kennen und viele lieben, und zwar Catan. Und Catan wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Und es wird in diesem Jahr eine neue Edition dieses Spiels geben, wo die SpielerInnen die Rolle von AbenteuerInnen übernehmen, die auf der Insel Catan selbst eine Siedlung aufbauen. Es ist immer noch Ressourcenmanagement, es ist immer noch geschicktes Handeln, aber eher für Leute, die weniger spielen, konzipiert.
Ich weiß, dass sie 30 Jahre alt werden. Ich weiß, dass sie unheimlich viel neu auflegen. Und auch ein
genau,
ein
DJ Catan
Adventure legt
wieder auf.
Stimmt, es ist Stuss. Es ist Stuss.
Und wir haben ihn.
Wir haben seinen Streak kaputt gemacht.
Aber schön. Also es freut mich, dass es kein Stuss ist, weil das, ja, schön.
Ja, wird bei Cosmos erscheinen und tatsächlich so einen Abenteuer-Touch bekommen. Hoffen wir, dass so eine Prise Robinson Crusoe dabei ist, bei dem ich dann zwei Schafe gegen eine Machete oder sowas tauschen kann.
Oh, aber bitte nicht die Regeln von Robinson Crusoe, das war nicht so toll.
Nee, das war gar nicht so toll.
Das war nicht so schön.
Wir können vielleicht noch mal darauf hinweisen, dass gerade vor kürzester Zeit Stonemaier Games angekündigt hat, dass sie nach Vögeln und Drachen jetzt auch die Fischflossen in ein Finspan-Schema pressen werden. Ja, lassen wir das einfach mal so stehen. Vielen, vielen Dank für die vielen kreativen Umsetzungen, die es da noch gegeben hat, unter anderem mit Jens Spahn und diese ganzen
Ritterschlag.
Ritterschlag, top.
Ja, top. Habe ich gefeiert, absolut.
Da hat, glaube ich, die Community mehr geleistet als Stonemaier Games. Naja, lassen wir das einfach mal so stehen. Lassen wir uns überraschen. Ich möchte es natürlich spielen. Ich habe zwar mit Fischen und Angeln so gar nichts am Hut, aber ein Tableaubilder in dieser Art und Weise freut mich doch immer.
Es gibt dann auch die Pottwall-Erweiterung. Da freue ich mich schon sehr drauf, wo man den berichten, aber das ist ein anderes Thema.
Ah, super.
Dennis, bevor wir hier gleich den Laden zumachen, wir fragen immer am Schluss, gibt es einen Brettspieltraum, der in dir schlummert? Etwas, was du in deinem Brettspielleben erreichen möchtest oder wovon du dir wünschen würdest, dass es in Erfüllung geht? Jetzt wäre die Möglichkeit, es auszusprechen und vielleicht hören es dann Leute, die dir das ermöglichen.
Manche Sachen habe ich glücklicherweise schon erreicht. Ein Wunsch wäre einfach, das Kulturgut, Spiel und so wie ich es auch jetzt mache, die Freude am Spiel weiterzuteilen, dass es ein bisschen ansteckender wird. Wie ein Lauffeuer durch die Gesellschaft gehen würde, glaube ich, könnten wir viel damit erreichen. Und an dieser Stelle mache ich sogar ein bisschen Werbung hier für Mainz. Hier ist nämlich bald eine größere Brettspielveranstaltung. Die ist bestimmt wunderbar geeignet dafür. Und auch das würde ich mir wünschen. Das ist mehr Bibliotheken, mehr Schulen, mehr Familienzentren gäbe, die das Mediumspiel wieder mehr für sich entdecken. Und auch das moderne Spiel, nenne ich es jetzt mal, nicht nur das klassische. Ja, das wäre ein Wunsch.
Ja, dann runden wir doch die Werbung hier nochmal ab und sagen, Wiesbaden spielt, hat am 1. Februar eine große Veranstaltung in Mainz. Dennis, wo findet das statt?
Das findet im Leiser statt. Das ist das Leibniz-Zentrum für Archäologie, ein Neubau hier in Mainz.
Und morgens um 10 geht's los und ich glaube, bis abends 22 Uhr kann gespielt werden. Eintritt ist frei und wer da nicht aus der Region hingeht, ist einfach selbst dran schuld. Deswegen, ihr Leute aus Wiesbaden, Mainz, wie nennt man das, Rhein-Taunus-Kreis oder wie das Ganze heißt?
Reu-Hesse,
kommt vorbei und ich hoffe, wir sehen uns dann dort, denn ich werde auch da sein und freue mich dann auch, Dennis, mit dir ein bisschen zu spielen. Wir haben ja einiges vor, wie wir schon festgestellt haben. Ja, und dann bleibt uns doch nur noch der Wurms, oder?
Sehe ich auch so.
Ja, da fängt der JD doch an.
Ja, ich wollte gerade anfangen. Danke. Das kommt, wenn man nicht zu den Proben kommt übrigens. 3, 2, 1.
Wow. Und jetzt hat das auch mal geklappt hier.
Ja, schön.